Servus, in dieser Folge geht es um die zukunftsorientierte Milchviehhaltung. Du erfährst, von welchen Faktoren der Stallbau in Zukunft besonders beeinflusst werden könnte. Herzlich willkommen beim Kuhstallbau und Umbau Podcast. Hier bekommst du viele nützliche Ideen und Tipps für deinen optimalen Stall mit Blick auf das Wohl von Mensch und Tier. Schön, dass du da bist. Ich bin Busti Spötzl und ich unterstütze Milchkuhhalter, die richtigen Entscheidungen für ihren Stallbau oder Umbau zu treffen und eine für sich optimale Lösung zu finden, ohne jemals schon einen Stall geplant und gebaut haben zu müssen. Hallo in der heutigen Folge. In diesem Interview lernst du Stallmodelle mit unterschiedlichem Fokus kennen. Es geht um Herausforderungen, die wir in Zukunft beim Stallbau noch stärker haben werden und um die Nutzung von Altgebäude. Wenn du keine neuen Folgen verpassen möchtest, abonniere den Podcast auf Spotify und Co. Da werden die Folgen direkt auf dein Handy geladen. Nun gehen wir direkt ins Interview. Mein heutiger Interviewgast ist Leiter vom Versuchs- und Bildungszentrum Haus Düsse. Dort ist er seit 1990 auch für den Milchviehbereich zuständig. Er berät Milchviehhalter, arbeitet in Projekten und wissenschaftlichen Arbeiten der Milchviehhaltung mit und ist gut vernetztes Mitglied in verschiedenen Gremien und Fachausschüssen, wie beispielsweise der DLG und der KTBL. Auch im Ausland konnte er wichtige Eindrücke für die Arbeit in Deutschland sammeln. Mitunter ist ein fachlicher Schwerpunkt die zukunftsorientierte Milchviehhaltung. Das interessiert uns hier besonders. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Willkommen, Andreas Pelzer.
Herzlich willkommen und vielen Dank für die Einladung.
Herr Pelzer, Sie beschäftigen sich ja mit der zukunftsorientierten Milchviehhaltung sehr stark. Und wenn wir da als Milchviehhalter, als aktive Landwirte dran denken, dann macht es uns manchmal ja durchaus betrübt, wenn man da die Aussichten so sieht, dass alles nur noch schlimmer und schärfer wird. Wie sehen Sie das? Welche Herausforderungen werden wir in Zukunft, gerade was jetzt den Thema Stallbau betrifft, erwarten dürfen? Oder was wird sich da stark verändern zu dem Stallbau, wie wir ihn heute kennen?
Das ist eine sehr gute, aber auch eine sehr komplexe Frage. Und ich glaube erstmal, wir sollten und dürfen keine Angst haben, sondern wir sollen uns auf das freuen, was vor uns liegt. Und ich glaube, wir sind in einer Transformation hin auch zur Digitalisierung, zur Automatisierung, die uns eigentlich sehr positiv nach vorne blicken lässt. Ich denke, natürlich gibt es Regeln, nach denen wir spielen müssen. Die hat immer gegeben. Es gibt im Grunde Rahmenbedingungen, die nicht alle optimal sind. Aber ich glaube, gerade der Bau, der nun wirklich für eine ganze Generation darüber hinaus im Grunde geprägt wird, ist es wichtig, damit wirklich mit Spaß und Freude dran zu gehen. Das gut vorzubereiten. Ich glaube, da ist Zwang und Angst sind im Grunde schlechte Ratgeber.
Was für den Stallbau allgemein gilt, weil ich glaube, man braucht eine positive Grundeinstellung, dass man sich auf so eine Baustelle auch wirklich dann wagt. Wovon, ja, glauben Sie, wird abhängen oder was ist Ihre Erfahrung in dem Bezug? Wovon wird abhängen, wie sich der Kuhstall weiterentwickeln wird? Welcher Rahmen ist da mit am meisten ausschlaggebend?
Also die meisten erwarten jetzt natürlich das Geld, die Ökonomie. Das ist natürlich ein wichtiger Teil. Und für viele auch der wichtigste Teil. Aber wie gesagt, wenn man das mal auf die Jahre und auf die Kilogramm Milch umrechnet, glaube ich, gibt es andere Punkte, die man auch berücksichtigen sollte. Im Ernst, ich denke, dass die Ökologie uns im Grunde doch relativ viel Punkte vorausgeben wird. Und wir haben eine Generation des Tierwohls hinter uns. Das heißt also, wir haben uns sehr intensiv mit den Fragen rund ums Tierwohl beschäftigt. Und es wird jetzt immer mehr darauf hinauskommen, was sind die Emissionswerte, wo können wir im Grunde für Versiegelung von Flächen, Wasserschutz, all diese Themen, wie können wir die aufbereiten? Ich denke, dass da die Forderungen aus Gesellschaft und Politik kommen werden, die wir im Grunde berücksichtigen müssen.
Also Ökologie bedeutet es hauptsächlich das Thema Emissionen, was man oft auch dann mit Düngerecht, mit CO2-Bepreisung gleichzieht. Oder meinen Sie da noch andere Faktoren, die vielleicht sogar wichtiger sind?
Ich glaube schon, dass die Emissionen, ne, das Rind als Klimakiller, dieser Slogan, der hat sich ja schon im Grunde ein bisschen manifestiert, wo man immer wieder sagen muss, Leute, also das Wind ist mit Sicherheit eigentlich der geringste Klimakiller, den wir haben. Ich glaube, da sind wir alle andere, schlimmere Klimakiller. Keiner von uns kann im Grunde von Gras leben. Rinder können das. Also von daher, glaube ich, ist dieser Satz fachlich völlig falsch. Aber korrekterweise müssen wir natürlich sagen, die Milchviehhaltung, so wie wir sie betreiben und verstehen, hat natürlich schon einen negativen Impact im Grunde auf die Klimabilanz. Und das muss man schon berücksichtigen.
Das bedeutet jetzt schwerpunktmäßig, rechnet man das in CO2-Einheiten um, CO2-Äquivalent. Und dann ist ja der Methan irgendwie, ich glaube, 25 oder 27 Mal schädlicher, setzt sich aber innerhalb von 10 Jahren oder so wieder zur Hälfte an CO2 um und so. Aber meinen Sie dann schwerpunktmäßig eben das CO2-Äquivalent, den wir als Ausstoß haben, unabhängig vom Erdöl, oder verstehe ich das jetzt gerade anders?
Ja, also wie gesagt, ich bin eigentlich ein Freund davon, der sich lieber wirklich mit den Tieren, mit den Emissionen am Tier beschäftigt, als dass wir im Grunde über 5 Faktoren im Grunde rechnen, CO2-Äquivalente. Natürlich muss man den CO2-Fußabdruck insgesamt sehen, aber was wir im Augenblick an Diskussionen mitbekommen, die gehen so weit in solche Sphären rein, dass, ich sag mal, konkrete Umsetzungen kaum möglich sind. Und ich sehe es da lieber so, dass ich sage, Jungs und Mädels, wir haben hier einen Kuhstall, da liegt ein Kuhfladen und der Kuhfladen muss weg. Wenn der Kuhfladen weg ist in der Biogasanlage, dann produziert er kein CO2 mehr oder kein Methan oder kein Lachgas oder was auch immer. Also von daher, lass uns wirklich praktisch rangehen und versuchen, im Grunde die ökologischen Auswirkungen beim Bau, bei der Umsetzung, beim Management sofort ins Visier zu nehmen, zu sagen, okay, wenn ich den Kothaufen sofort wegschaffe, in das richtige Konzept hineinbringe, ja, dann nutzt er mir und schadet nicht. Und das ist eigentlich mein Ansatz, ohne dass wir dann mit irgendwelchen Formeln anfangen zu rechnen, sondern dass wir wirklich sagen, guck, ich selber habe ja im Grunde auch daran mitgearbeitet, über 30 Jahre Stallkonzepte zu entwickeln. Wir haben Laufflächen entwickelt, wir haben den Spaltenboden entwickelt. Ja, oder unsere Vorfahren, aber wir haben sie dann im Grunde eingebaut und haben damals gesagt, so ein Spaltenboden, Vollspalten ist eine super Sache, da treten die Tiere den Scheiß selber durch, im wahrsten Sinne des Wortes. So, da müssen wir doch mal heute selbstkritisch sagen, das war jetzt nicht unsere Glanzleistung. Die Tiere in den eigenen Kot zu stellen, war jetzt nicht unsere beste Idee, Punkt. Ja, und das hat uns Mortellaro, das hat uns Emissionen, das hat uns Gestank im Stall gebracht. Das war nicht die beste Idee. So, und jetzt müssen wir überlegen, wie kann die Generation, die jetzt kommt im Grunde, hingehen und sagen, so, wie kriege ich den Laufgang jetzt sauber? Ich muss im Grunde einen Roboter, den Schieber einsetzen, nicht um den Laufgang sauber zu machen, sondern um ihn sauber zu halten.
Da sind wir bei ganz häufigen Frequenzen. Wenig Zeit für Ammoniak-Emissionen.
Genau.
Das die Oberbegriffe hier.
Genau. Aha. Also die ökologischen Aspekte sind wichtig. Die sollen wir berücksichtigen. Aber wir müssen halt wirklich intelligent dabei vorgehen.
Aha. Sie haben bei einem bundesweiten Projekt mit der gesamtbetrieblichen Haltungs- oder für die gesamtbetrieblichen Haltungskonzepte mitgearbeitet und im Abschlussbericht wurden verschiedene Stallmodelle vorgestellt. Ich würde ganz gern mit Ihnen der Reihe nach durchgehen. Es gab einen Stall, der war konzipiert auf Tierwohl. Der hat möglichst alles außer Acht gelassen, außer das Tierwohl. Und möchten Sie da so Ihre wichtigsten Erkenntnisse zu diesem Stall mit uns teilen? Was war an dem Stall ungewöhnlich besonders? Warum ist der besonders tiergerecht?
Ja, vielleicht ganz kurz zu dem Konzept nochmal zurück. Diese gesamtbetrieblichen Haltungskonzepte beschreiben tierartübergreifend Rinder, Schweine, Geflügel, Konzepte für die Zukunft. Das sind keine Baubriefe, sondern das sind einfach Ideensammlungen, wie könnte man letztendlich im Grunde bauen. Und wir haben in der Rindergruppe zusammengesessen und haben gemerkt, wie schwer wir uns tun. Jeder von uns hat so einen, der eine hat das Tierwohlherz, der andere ist der Ökonom, der dritte ist der Tierzüchter. Und so hatte jeder seine eigenen Vorstellungen. Und wir haben gemerkt, wir kommen nicht wirklich zusammen. und haben dann gesagt, so, wir trennen im Grunde unsere Anforderungen oder unsere Wünsche und wir machen eine Gruppe derer, die nur das Tierwohl sehen, eine Gruppe, die nur die Ökonomie sehen, eine Gruppe, die im Grunde die Umwelt sehen. Und ihr bitte, ihr Gruppe 1, 2, 3, ihr baut euren Stall. Die Tierwohlleute, egal was er kostet, egal wie viel Fläche ihr braucht, baut ihr euren Stall. So wie ihr glaubt, dass der maximale Tierwohlstandard erreicht wird. Ihr Ökonomen, ja, sagt nicht, das geht nicht, sondern baut ihr euren Stall. Wie sieht der ökonomische Stall aus? Und bei den Ökologen das Gleiche. Und das hat im Grunde uns eigentlich in die Situation gebracht, dass wir jetzt drei Varianten hatten, die in sich schlüssig waren. Die Voraussetzung war, wir wollen einen Betrieb haben, 240 Kühe, baut einen Stall für 240 Kühe. Die Aufgabe hatten alle gleich. Und das hat eigentlich sehr gut funktioniert. Ne? Und ich glaube, das ist auch das, was wir in vielen Familien erleben. Ne? Wenn wir die Diskussion zwischen den Generationen haben, wie soll der neue Kuhstall aussehen? Ich glaube, es hilft, wenn man erstmal sagt, weißt du was, bau erstmal deinen Stall, Junior oder Tochter, wie du meinst, dann baut Vater ein und Mutter, egal wer. So, aber jeder muss wissen, was er will. Wir diskutieren häufig das, was wir nicht wollen. Und das bringt uns nicht weiter. So, und so haben wir dann wurde diese drei Varianten gehabt und haben den Tierwohlstall so generiert, dass wir gesagt haben, okay, wir haben eine feste Herde, wir haben Herdenverbund, wir brauchen auch die Kälber, wir brauchen die Jungrinder, wir diskutieren muttergebundene Kälberaufzucht oder kuhgebundene Kälberaufzucht. Warum kann man nicht auch diskutieren, wir halten die Tiere im Herdenverband? Ja, das heißt, die Rinder laufen bei den Kühen mit. Ja, das hat auch Diskussionen gegeben, ne, und auch heftige Diskussionen in der Runde gegeben. Ne, dass wir uns einfach darauf geeinigt haben, okay, wir gucken jetzt erstmal im Grunde diese Tierwohlvariante, viel Bewegung, viel Fläche, automatisierte Systeme, die Tiere können frei entscheiden, wann sie fressen, wann sie melken, wann sie ruhen wollen, mit wem sie ruhen wollen. Das waren so die Aspekte in der Tierwohlgruppe mit einem entsprechenden Flächenbedarf, der dahinter liegt. Ne, ein Strohstall, Roundhouse gebaut, 60er Gruppen, das heißt, wir hatten im Grunde vier Gruppen, a 60 Kühe in diesem Stallkonzept. Und so ist das im Grunde dann auch gezeichnet worden und umgesetzt worden, letztendlich als Vision eines tierwohlorientierten Stalles.
Ja, aber so nur auf dem Papier existiert, richtig?
Genau. Mhm. Wobei wir auch schon Ställe gesehen haben, die im Grunde fast nahezu oder nahezu genau so konzipiert sind.
Wie viele?
Also es gibt einen Stall, der trifft im Grunde, er hat allerdings nur 80 Kühe, aber der ist im Grunde genau wie dieser Tierwohlstall gebaut.
Wie viel haben da mitgewirkt bei dem Konzept? Wie viele Personen?
In dem gesamten Konzept waren wir mit einer Gruppe mit 22 Personen aus ganz Deutschland. Alle Bundesländer waren vertreten.
Und speziell bei dem Tierwohlstall?
Da waren schon sechs, acht Leute. Wir hatten drei Gruppen und dann die 20 dadurch. Ja.
In der Größenordnung.
Ja.
Und genau, jetzt haben wir die wichtigsten Eckdaten gesagt. Das ist ein Rundstall. In der Mitte die Liegefläche, außenrum der Fressbereich, ganz außen das Fressgitter mit Buttertisch dann außen sozusagen, Weidezugang, Roboterzugang und eben die muttergebundene Kälberaufzucht.
Ja, in dem Stall noch nicht. Da haben wir sie im Grunde erstmal, ich sag mal, als Möglichkeit gelassen, dass wir sagen, okay, wir haben zumindest die Möglichkeit, dass die Kälber bei den Kühen bleiben in Buchten, aber wir haben in dem Stall, in diesem Konzept noch nicht dieses Thema muttergebundene Kälberaufzucht. Wir sind jetzt gerade dabei, die dritte Folge zu schreiben, der gesamtbetrieblichen Haltungskonzepte. Das heißt, wir haben Milchkühe angefangen, haben dann die Mastbullen geschrieben und sind jetzt gerade dabei, die Kälber zu schreiben und die werden dieses Jahr auf der Eurotier vorgestellt.
Mhm. Der zweite Stall, den es da gegeben hat, das war der Stall für den Umweltschutz. Was zeichnet diesen Stall aus?
In erster Linie natürlich mal die Fläche, ne, also der Flächenbedarf. Wenn ich schaue, der Tierwohlstall hatte für seine 240 Kühe einen Flächenbedarf viermal die Rundstelle von etwas und circa 8000 Quadratmeter. Und der Ökologiestall hat für 240 Kühe, also gleiche Anzahl an Kühen, einen Flächenansatz von knapp 2000 Quadratmeter. Also ein Viertel der Fläche.
Okay.
Ja. Also das war ein wichtiger Punkt. Das heißt, durch diese Reduzierung der Versiegelung der Fläche haben wir natürlich auch eine sehr starke Zusammenfassung der Emissionsflächen. Ja, während der Rundstall auf Stroh natürlich über, ne, ich sag mal, wir hatten eine Fläche von 25 Quadratmeter meinetwegen pro Tier und 25 Quadratmeter Tierwohlstall emittieren. Ne, im Ökologiestall haben wir Liegeboxen, die emittieren nicht. Ne, wir hatten Fressstände, die emittieren zu 4/5 auch nicht. Das heißt, wir haben die Emissionsfläche auf ein Minimum reduziert. Ja, und haben noch Kuhtoiletten eingebaut, haben sammelnde Schiebe eingebaut, sodass wir im Grunde auch eine Kot-Harn-Trennung im Stall haben zum Beispiel. Haben einen Fünfreiher gebaut, ne, also um jetzt dieses Flächenkonzept im Grunde hinzubekommen, haben wir 5 Liegeboxenreihen an einem Futtertisch gemacht. Sagt natürlich jeder, Leute, ne, das heißt ja Tierfressplatzverhältnis von, ne, 1:5, 1:6 oder 1:4. Das funktioniert ja nicht. Erstens muss man sagen, wir haben in den 80er Jahren schon Ställe gebaut mit Vorratsfütterung, so hieß das damals. Das heißt, da haben wir die Blöcke vors Fressgitter gestellt. Da hatten wir ein Tierfressplatzverhältnis von 1:3. Und ich weiß noch, dass wir auf meinem eigenen Lehrbetrieb 1980 haben wir 8000 Liter Milch gemolken. Für damalige Verhältnisse war das einer der Spitzenbetriebe mit einer Vorratsfütterung. Wir hatten 16 Fressplätze, 40 Kühe. Also das hat es immer schon mal gegeben. Wir haben jetzt aber im Grunde gesagt, okay, wir wollen nicht so ganz hart rangehen und haben dann eine der Liegeboxenreihen, eine Doppelreihe, so geplant, dass wir daraus Fressliegeboxen gemacht haben. Das heißt, wir haben im Grunde die so angeordnet, dass darüber eine mobile Fütterungseinrichtung fahren kann und die dann im Grunde zwischen den Liegeboxen und eine Futter abwirft, sodass die Kühe auch in diesem Bereich fressen können. So hatten wir im Grunde dann doch 2 Füttertische und wollten einfach nur zeigen, ne, wenn man sagt, das geht nicht, dass man sagt, doch, es gibt immer wieder auch mal kluge Ansätze, Gedanken. Wir wollen nicht, dass das einer nachbaut, unbedingt als erstes, ne? Aber dass man einfach mal sagt, ne? Auch Festliegeboxen waren damals gar nicht so verkehrt. Ne? Die hatten also auch das, was heute in der Natur verlangt wird. Kühe fressen, legen sich ab, kauen wieder. Ja, das ist jetzt nicht das, was die Kühe überhaupt nicht kennen.
Okay, und dann gab es als letztes noch den Wirtschaftlichkeitsstall oder so ähnlich, oder?
Ökonomiestall.
Genau. Ökonomiestall. Und der, wie zeichnet sich die aus, dass wir die Sammlung abrunden sozusagen?
Ja, der Ökonomiestall ist ein bisschen dazwischen. Der hat im Grunde eine Fläche von knapp 5000 Quadratmetern für die 240 Kühe. War ein Doppel-Zweireiher mit 2 außenliegenden Futtertischen mit Melkrobotern. Melkroboter hatten alle Ställe, alle 3. Mit Robotern in der Mitte im Grunde waren die Roboter. Wir hatten in der Mitte die Separationsbuchten, die Krankenbuchten, die Abkalbebuchten, sodass 80% der Arbeit quasi auf einer Fläche von, ja, 15-20% des Stalles erledigt werden konnte. Ne? 2 außenliegende Futtertische, natürlich schon ein teurer Spaß, sage ich jetzt mal. Das fand ich jetzt von der Ökonomieseite her, wo ich dachte, okay, das ist mutig. Aber sie haben natürlich schon auch ganz klar gesagt, die Ökonomen, ne, wir brauchen ein gewisses Maß an Tierwohl, an Fressplätzen, um wirklich auch die hohen Leistungen und, ich sag mal, die Gesundheit der Tiere sicherzustellen.
Weil das ist ja die Grundvoraussetzung, dass so ein Stall wirtschaftlich ist und nicht nur billig.
Genau, ja. Ne, und das waren so ein paar Ansätze, die da im Grunde dann letztendlich auch da berücksichtigt wurden. Ja. Ansonsten war es aber, ich sag mal, ein sehr klassischer Stall, wie wir ihn kennen. Hohe Traufe, Netze an den Seiten, im Grunde also ein Außenklimastall. Ja, und so wie man viele Ställe draußen kennt.
Aha. Und dann gab es ja noch den Kompromissstall, der dann doch einige, ja, verschiedene Aspekte aus den 3, die beachtet wurden, die 3 Aspekte irgendwie so zusammengebracht hat. Was hat aus Ihrer Sicht beim Kompromissstall was hat den größten Einfluss?
Also auch da würde ich sagen, haben wir schon, also wenn man sich jetzt den Kompromissstall anschaut, dann sieht man von allen Stallkonzepten, die wir im Grunde haben, einige Ansätze. Wir haben beim eine Gruppengröße von 120 Tieren, also nicht die 60, aber auch nicht die 240 in einer Gruppe, sondern 120, haben aber auch im Grunde, ich sag mal, dieses Flächenkonzept übernommen, das emissionsarm ist, das heißt Liegeboxen, die nicht emittieren, und Fressstände. Das heißt also, dass wir ein Maximum an Tierbewegungsraum haben, aber ein Minimum an Emissionsfläche. Haben mit einem Gründach mit PV gearbeitet. Das war auch bei dem Ökologiestall natürlich nochmal das Energiekonzept dabei, dass wir da auch natürlich mit PV arbeiten und entsprechend auch die energetische Seite auch mit sicherstellen für die Milcherzeugung. Das wurde wieder aufgegriffen. Schmale Futtertische, also sehr schmale Futtertische, die wirklich nur von einem Roboter befahren werden können. Und auch da diesen Mut zu haben, wenn ich heute frage, wer denkt über einen Fütterungsroboter nach, machen die meisten. Und ich habe in 30, 35 Jahren Beratung es noch nie erlebt, dass wenn ich gesagt habe, mach den Futtertisch ein bisschen breiter, dass mir ein Landwirt gesagt hat, nee, das wird mir zu breit, das wird mir zu teuer. Wenn ich gesagt habe, mach den auf 6 Meter damals, zwischenliegender normaler Futtertisch, von beiden Seiten fressen, ich sage, der Trecker wird immer größer, die Maschinen werden immer breiter. Ja, okay, machen wir, 6 Meter. Da hat noch nie einer gestört. Ja, heute sagen die Leute, mach das Ding schmal. Und wenn ich dann sage, warum ist er so breit, dann sagen alle, ja, wenn der Roboter mal nicht funktioniert. Ja, Jungs, bei allem Respekt, das darf nicht passieren. Es darf einfach nicht passieren. Wir merken seit 22 Jahren mit Melkrobotern, wir haben ein einziges Mal den Melkstand gebraucht. Das war, glaube ich, nach 14 Tagen. Danach haben wir den Roboter immer wieder so ans Laufen gekriegt, dass im Grunde die Kühe die gesamte Herde dann gebrochen werden. Das heißt, der Roboter darf nicht ausfallen. Und das ist, glaube ich, das, was bei Automatisierung ein wichtiger Punkt ist, dass man nicht davon ausgeht, wenn der mal ausfällt, brauche ich einen breiten Futtertisch, einmal in 10 Jahren. Ja, weil das muss man sich immer hochrechnen. Nehmen wir mal den Ökonomiestall mit 2 ausliegenden Futtertischen, a 5 Meter, bei einer Fressplatzbreite von 75. Da habe ich eine Futtertischfläche von 3,75 Quadratmeter pro Kuh. Wir reden 3,5 Quadratmeter Lebensraum pro Bulle und sagen, mehr können wir nicht bezahlen. Lebensraum pro Bulle. Hier nutzen wir diesen Komfort zu sagen, ich habe hier 3,75 Quadrat, da kommt nie eine Kuh hin.
Das ist der Bereich, der betoniert wird und den Kühen nichts bringt erstmal, bis genau. Auf der erste Meter
das,
natürlich.
Aber das ist trotzdem gesagt, umbauter Raum, das ist genau. Kubikmeter umbauter Raum. Ne? Und der wird genauso teuer wie der Spaltenboden, wie die Liegebox, wie alles andere auch. Ne? 3,75 Quadratmeter pro Kuh, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. So, und das Geld kann ich locker sparen, wenn ich da sage, ich schiebe den Futtertisch auf 3 Meter oder auf 2,50 Meter. Na gut, der Roboter braucht auch ein bisschen Platz. Ich brauche rechts und links Futter, keine Frage. Ich höre jetzt schon im Grunde die Hörer, wie sie im Grunde anfangen zu diskutieren. Aber genau das ist ja richtig. Wir wollen ja sensibilisieren. Das ist ja nicht kein Baubrief. Sondern wir wollen mit diesen Vorgaben, mit diesen Punkten, wollen wir die Diskussion anregen. Dass die Leute darüber nachdenken. Wenn man dann sagt, trotzdem baue ich 4 Meter breit oder 5 Meter breit, ist ja in Ordnung. Nur, dass man mal diesen Impuls hat und sagt, brauche ich das wirklich? Da steht im Grunde ein Strohballen, meistens noch, der nass ist, also der auch die Luft nicht wirklich verbessert, der auch nicht mehr irgendwann mal eingesetzt wird. Ja, da liegen irgendwelche Tüten drauf, die staubig sind, da sitzen kleine Nager drunter, die wir eigentlich auch nicht haben wollen. Also ich sag mal, der Benefits, den wir durch diesen breiten Futtertisch haben, der hält sich also nach meinem Dafür relativ stark in Grenzen.
Definitiv. Und das ist eine Automatisierung, die sicher in den nächsten Jahren noch stärker wird, was die Fütterung betrifft, weil es von der Wirtschaftlichkeit her gegenüber einem Selbstfahrer, gegenüber einem gezogenen Mischwagen teilweise sogar besser abschneidet, wenn man das gesamte Verfahren betrachtet. Und von dem her, wenn es vom Betrieb her passt, also das ist natürlich nicht bei jedem Betrieb, gerade mit aufgespalteten Verhältnissen so einfach, aber da wird es viele Betriebe gehen, die sich das auch wirklich umsetzen. Das merke ich auch bei meiner Beratung, dass da einige Betriebe dabei sind, die entweder mit dem liebäugeln oder so sich da auch wirklich dafür entschieden haben. Was glauben Sie, kommt noch an Automatisierung auf uns zu, die wir jetzt vielleicht noch nicht so deutlich sehen oder die erst teilweise Einzug gehalten hat?
Nein, also ich denke, da ist die Fütterung ganz klar zu sehen. Ich bin auch davon überzeugt, dass die Fütterung deutlich mehr Potenzial hat, an erfolgreicher Milchviehhaltung oder Milcherzeugung als der Melkautomat. Der Melkroboter, der setzt nur an, Punkt. Ja, aber mit einer automatischen Fütterung oder mit einer automatisierten Futtervorlage habe ich natürlich ganz andere Möglichkeiten, meine Herde zu füttern, zu fahren, wirklich auch zu steuern. Ja, da habe ich viel mehr Potenzial und ich glaube, wenn wir das mal verstanden haben, was die Fütterung uns bringt, dann werden wir ganz schnell merken, dass das im Grunde ein wesentlich größerer Schritt ist, auch im Leistungsvergleich im Grunde als das Melken. Das Melken nimmt uns einfach nur die Arbeit ab. Punkt. Ja, ich komme von 40 Stunden auf 30 Stunden pro Kuh. Punkt. Mehr nicht. Ist viel wert, keine Frage. Aber mehr ist es nicht. Es ist nur einfach automatisches Melken. Aber das Füttern, wenn ich jetzt sage, so, jetzt lass mal die Intelligenz ran. Die ersten 10 Fressplätze kriegen die Ration 1, die nächsten kriegen die Ration 2, die dritte kriegen die Ration 3. Ne? Die werden so und so oft nachgelegt. Ne? Also da habe ich doch viel mehr Möglichkeiten, mit Komponenten zu arbeiten, mit Zeitschienen zu arbeiten, mit ne? Also, Tiere zu motivieren, immer wieder zum Fressen zu kommen, als wie wir es im Grunde beim. Also von daher, das Füttern, glaube ich, ist eigentlich unser wichtigster Schritt im Bereich Leistung, Leistungsoptimierung. Und dann natürlich wird im Grunde das Aufnehmen von Gülle oder von Kot der nächste Punkt sein. Das heißt also auch da ganz klar, wie gesagt, ne, Laufgänge sauber halten, das ist im Grunde die Devise. Die Kühe dürfen nicht mehr in Kot rumlaufen. Ne, wir haben ja eigentlich alles. Ne, wir haben nicht nur Ortung, sondern wir haben Tracking. Das heißt, wir verfolgen die Tiere in ihrer Bewegung. So, wenn das System sieht, Kuberta liegt, okay, so, Kuberta steht auf, dann weiß das System, was passiert als nächstes. Kuberta hebt den Schwanz. Das heißt, an dem Augenblick, wo die 2 Stunden gelegen hat oder 90 Minuten gelegen hat und aufsteht, sagt er im Grunde schon, welcher Roboter ist in der Nähe von Box 37.2, fahr da schon mal hin, die Bertha, verlässt jetzt gleich die Box und lässt dann Kothaufen liegen. Und bevor die Olga da reintritt, nimmst du den bitte weg. Ja, dass wir also nicht Roboter haben, die den ganzen Tag einfach rauf und runter fahren, sondern dass wir irgendwann mal dahin kommen, möglichst bald, ja, dass wir ein intelligentes Netz haben, ne, das den Roboter schon genau in die Richtung hinbringt, wo der Kothaufen liegt und bevor eine andere Kuh reintritt, der den Grunde aufnimmt und diesen dann sofort in den Güllekanal wirft, der im Grunde für die Biogasanlage konzipiert ist. Das heißt, wir müssen auch viel intelligenter werden bei der Gülle. Ne? Wir haben bisher gesagt, wir haben einen großen Güllekeller, da kommt alles rein. Wasser, Urin, Kot, Nachgeburt, ne? Wupp, alles ist drin. Ja? Ordentlicher Mixer davor und dann raus auf den Acker. So, was soll das Wasser aus der Tankreinigung, aus der Meganlagenreinigung, was soll das Wasser in der Biogasanlage? Das kostet Volumen, das kostet Heizleistung. Ja? So, das heißt, wir müssen doch dahin können, dass wir, wenn wir heute bauen, dass wir Güllekeller bauen, sondern sagen, so, in einem kommt das Wasser. Ja, und das geht im Grunde raus auf den Acker oder ins Hochlager und dann auf den Acker. So, und dann haben wir einen kleinen Güllekeller. Ja? Da fahren die Roboter den Kot hin. Und der ist so klein, dass der im Grunde auch mindestens einmal die Woche wieder im Grunde leergezogen werden muss. Und das geht dann in die Biogasanlage, damit wir auch die Wertschöpfung aus dem Kot in der Biogasanlage. Oder wir machen, der Roboter schmeißt sofort in den Kanal, der letztendlich sofort zur Biogasanlage. Ja, dass wir also auch diese Wertstoffströme im Grunde, die wir haben, ne, so differenzieren. Und so bauen wir bei uns gerade auch. Ja, dass wir sagen, also die Stoffe gehen sofort im Grunde in die nächste Wertschöpfungskette. Das heißt, ich brauche gar kein Güllelager mehr zu bauen. Ja, Urin das Gleiche. Wenn wir Urin separat auffangen und es verhindern, dass Kot und Urin zusammenkommen, dann verhindern wir auch die Ammoniakbildung. Das heißt, wir haben schon einen Riesenschritt gemacht, die Umwelt sauber zu halten. Und wir hätten mit Urin, den wir sauber gewinnen können, in der Kuhtoilette zum Beispiel, haben wir die Möglichkeit, einen phosphorfreien Stickstoffdünger einsetzen zu können. Ja, also auch den separat zu erfassen. Also ich glaube, auch da müssen wir drüber nachdenken, dass wir nicht sagen, wir bauen einen großen Keller und alles rein, sondern dass wir wirklich gucken, wie können wir diese Wertstoffströme, die wir da haben, alle anders nutzen und vor allen Dingen sofort wieder einer ökonomischen Nutzung zuführen, dass ich den Stall erst gar nicht so bauen muss, dass er so teuer wird mit dem riesigen Güllelager darunter, sondern dass das sofort in die richtigen Kanäle geht und dort im Grunde dann als ja, Reserveressource ruht und lagert, bis es dann eingesetzt werden kann.
Wir haben in solchen Diskussionen oft verschiedene Gesichtspunkte, wie ja auch schon in den verschiedenen Modellen vom Stall, dass irgendwo gibt es also einfach das Thema der Ökonomie. Man möchte das, was ja aus Arbeit und aus Investition einfach der günstigste Weg ist, eine Kuh dann gut zu melken. Das ist ja oft dann verbunden mit dem, dass wir versuchen, eine gute Leistung bei den Kühen zu haben, und das passiert immer mit viel Gesundheit. Ich glaube, der Punkt Tierwohl und der Punkt Betriebswirtschaft, / Ökonomie, die sind oft sehr nahe miteinander verbunden. Jetzt haben wir das Thema, was die Umwelt betrifft, die uns sehr hohe Auflagen schafft erstmal. Also das ist ja im Endeffekt in gewisser Art und Weise ein Gedanke, der berechtigt ist natürlich, aber der erstmal aufgerufen wird, dass es eine CO2-Steuer gibt. Man kann jetzt das nachvollziehen oder auch nicht. Das ist jetzt nichts, was wir einfach so direkt merken, direkt spüren. Wie vereinen wir das betriebswirtschaftlich vielleicht dann auch in der täglichen Arbeit, auch mit dem Stichwort Tierwohl? Ich weiß jetzt nicht, ob man nur Vorteile schafft, wenn wir jetzt die Kuhtoiletten einbauen als Beispiel oder dann 4 Mistsammelroboter einsetzen für das, dass ein Melkroboter Herdengröße dann wirklich der Kuhfladen immer sofort weg ist. Also die Unverhältnismäßigkeiten, die da eigentlich draus entstehen, wie sind Sie in der Arbeit damit umgegangen? Oder wie schätzen Sie auch das ganz persönlich damit ein? Wo werden wir so, ja, vielleicht Sweet Spots finden? Wo wird das zusammentreffen, wo man sagt, das eine ist noch gut machbar, zumutbar, auch dann für den einzelnen Betrieb jetzt nicht schädigend. Und das andere, wo Sie dann sagen, ja, das ist jetzt ein Versuch und da muss man einfach dann mit der Zeit schlauer werden.
Ja, das ist natürlich schwierig, ne? Also ich glaube, dass das, was wir hier erarbeitet haben, sind natürlich viele Visionen, da sind viele Anregungen, da sind Ideen, Gedanken, die auch, ich sag mal, doch technisiert werden müssen. Ne? Also ich glaube, dass das möglich ist und dass auch ein Land wie Deutschland, ne, ich glaube, das haben wir oft genug bewiesen, so kreativ ist, das auch im Grunde weiterzuentwickeln. Aber da müssen wir natürlich realistisch sein, da sind wir noch nicht. Ja? Also da muss noch was passieren. Aber ich glaube, dass die Potenziale wirklich gut sind. Und mir oder uns ist eigentlich immer wieder wichtig, gerade auch in diesen Diskussionen, wenn ich so höre, dass Leute sagen, das geht nicht, dann frage ich immer, geht das nicht oder willst du das nicht? So, und gerade so in diesen Generationsdiskussionen, ne, und wenn man da sagt, ich will das nicht, wenn man da so weiter diskutiert, okay, dann brauchst du es ja nicht. Ich kann es ja trotzdem machen. Ja, aber geht nicht heißt natürlich schon im Grunde, da ist keine Chance. Ja, und ich glaube, da müssen wir so ein bisschen versuchen zu differenzieren, dass jeder für sich sagt im Grunde, ich will das nicht, dann ist ja alles gut. Ne? Weil ich kann mir auch vorstellen, dass wenn wir, sagen wir mal, den Fütterungsroboter nochmal nehmen und sagen, wir entwickeln unsere Fressgitter ein Stückchen weiter zu so einer Intelligenz, dass wir die Herde nicht mehr auseinanderziehen müssen, sondern dass wir sagen, im Grunde die Herde bleibt zusammen. Ich nehme keine Hochleistungskühe raus oder niederleistende Tiere raus, sondern sie bleiben in einer Gruppe. Ich habe den sozialen Verband bis zur Transitphase wirklich komplett geschlossen. Ja? Aber das Fressgitter oder der Fressbereich ist in 3 Zonen aufgeteilt. Ja? und die Fressgitter sind alle geschlossen. Und wenn die Kuh mit dem richtigen Anreiz kommt, geht es auf. Ja? Und da soll man doch keiner sagen, dass das nicht möglich ist. Dann würden wir eine Menge Arbeit sparen, würden im Grunde diese Stresssituation der Kühe nehmen, wenn wir sie aus der Gruppe rausnehmen, in die nächste Gruppe reinnehmen. Also das wäre wieder das, was Tierwohl bringt, was ohne Stress vermeidet. Also es gibt eine Menge Ansätze, die man im Grunde verfolgen könnte und die wir auch im Grunde auch verfolgen sollten.
Das heißt, man muss aber dann trotzdem ja abwägen, wo es, also immer, es gibt ja immer Pros und Kontras. Das eine ist jetzt eine technische Hürde vielleicht, aber das andere wäre jetzt der Gedanke, wenn ich sage, ich habe jetzt da Fressgitter, intelligentes Fressgitter. Ich habe dann auch das Thema, die Kuh möchte zum Fressen, die geht jetzt zum Fressen, aber sie kommt nicht rein. Ja, dann legt sie sich halt wieder hin, anstatt Milch zu machen. Das sind ja dann so Punkte, die dann fertig gedacht werden müssen. Und wenn man jetzt halt auf die Landwirte übergeht, die jetzt tatsächlich vor den Stallbauentscheidungen stehen, was sind so Grundsätze, vielleicht 1, 2, 3, die Sie mitgeben möchten, die jetzt wirklich aktuell praxisreif sozusagen schon in die Zukunft gerichtet sind, wo Sie sagen, so und so, das sollte man auf jeden Fall beachten?
Ja. Also ich würde die Breite der Futtertische, haben wir darüber gesprochen, reduzieren. Ich würde die Fütterung automatisieren. Ich würde die Laufflächen planbefestigt machen. Würde aufnehmende Roboter einsetzen. Melken automatisiert ist auch klar. Auf jeden Fall Außenklima, Frischluft. Wenn es geht, wirklich Offenfrontställe zu bauen. Also wenig Curtains, wenig Netze, wenig Spaceboard, sondern wirklich offen. Da kommt natürlich immer wieder der Ansatz, ne, Temperaturen kalt, Winter, klar, keine Frage, muss man berücksichtigen. Aber ich denke, wenn ich jetzt auch zurückschaue, wir haben auch hier Temperaturen gehabt von minus 25 Grad. Sagen wir so aus Praktika, in der Phase, wo es friert, ist es nicht das Problem. Ne, wenn es anfängt zu tauen, fangen die Probleme an. Ne? Also das sind dann wirklich 14 Tage, dann nimmst du besser Urlaub und fährst Skilaufen. Das ist wahrlich eine Riesensauerei. Das ist so. Das muss man einfach so sehen. Nur ich habe jetzt, wir waren auf Natur in Kanada und USA und haben da auch diskutiert über Sonnenschutz, über in offene Stallbereiche. Ne? Und die haben gesagt, nein, wir machen das nicht, weil wenn wir einen Sonnenschutz dahin bauen, dann zertreten die Tiere in diesem Bereich den ganzen Boden und wir kriegen, ne, und dann nehmen wir lieber die 14 Tage wirklich Hitzestressproblematik in Kauf, ja, haben aber dafür im Grunde über 300 Tage eigentlich eine Fläche, die nicht genutzt wird. Und das haben wir immer sehr zu denken gegeben, wo ich so gedacht habe, da ist im Grunde, da ist schon ein bisschen was dran. Natürlich gibt es Phasen, wo man wirklich denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber ich glaube, man muss auch die Phasen sehen, wo es dann wirklich gut funktioniert und wo es was bringt. Und das, glaube ich, ist auch nicht ganz unwichtig dabei.
Das war auf eine Weide bezogen, oder? Mit dem Sonnenschutz?
Ja, Feedlot. In der Rindermast. Ne? Ja.
Okay, aha. Wenn man da jetzt weiter denkt, als außerhalb vom neuen Stall, bestehende Gebäude mitnutzen, Altbestand nutzen, wie ist da Ihre Meinung dazu?
Also generell möglich, gar keine Frage. Man muss natürlich schauen, im Grunde passen die Liegeboxenabtrennungen, passen die Fressgitterabtrennungen, passen die Laufgangbreiten. Das muss natürlich schon so ein bisschen auch auf die Herde abgestimmt sein. Aber ich würde mal sagen, in den meisten Fällen ist da viel möglich. Aber man muss es dann auch machen. Also ich erlebe leider sehr oft in der Beratung auch, wir machen ja auch mit der Klaus-und-Mohr-Beratung, kommen wir ja viel in die Stelle hinein und bewerten dann das, was da ist. Und da muss ich leider immer wieder sagen, ich bin erschrocken darüber, wie viel falsch eingestellte und eingebaute Liegeboxen wir immer noch feststellen. Oh ja. Wir da schon seit 20 Jahren drüber reden und dann ist das Markenrohr doch wieder bei 1,10 Meter und die Boxenbreite bei 1,15 Meter und das Kopfrohr bei 70 Zentimeter, wo man sagt, Leute, wo soll die Kuh denn hin? Ne? Also da gibt es noch eine Menge Potenzial, was leider viele werden dann auch sagen, ja, ist bei mir leider auch so. Ne? Und das sollten wir eigentlich vorher schon mal abstellen.
Ja, unbedingt.
Ja. Also es kann viel übernommen werden, aber es muss auch geschraubt werden.
Vielen Dank nochmal im Nachgang an Andreas Pelzer für das interessante Interview, für den ersten Teil vom Interview. Wenn dich der zweite Teil zum idealen Transitstall interessiert, höre dir auch die nächste Folge an. Abonniere dazu den Podcast auf Spotify oder einem anderen Player deiner Wahl. Da werden die Folgen im WLAN automatisch auf dein Handy geladen und du kannst es datensparend auf dem Feld oder auf der Straße oder im Stall hören. Das war's mit der Folge vom Kuhstallbau-Podcast. Sei auch nächstes Mal wieder dabei. Dein Gusti Spötzl.